Hallo und herzlich willkommen. Du hörst gleich eine Predigt der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Erding. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter www.efg-erding.de.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf, auch an alle, die über den Bildschirm dazugeschaltet sind. Schön, dass ihr da seid. Ich denke, Gott freut sich wirklich darüber, dass wir auch in den schweren Zeiten, in den Zeiten, in denen es so viel Unsicherheit gibt, so vielen Risiken, die man vielleicht auch auf sich nimmt, dass wir uns trotzdem versammeln und dass wir Gott loben, preisen und ehren, beten zusammen füreinander. Das finde ich echt stark. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, und das ist ja schon in der Einleitung angeklungen, dass ja, irgendwie erstmal sehr ernst klingt und wirklich schwer. Vergeltung. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Was bedeutet das? Was bedeutet das für uns auch in dieser Zeit? Wenn man sich umhört, unter den Christen, aber auch unter den Medien und in allen vielleicht in euren Arbeitsplätzen, dann merkt man, dass langsam dieser Unmut über dieses ganze Lockdown-Thema und man darf das nicht und das nicht, langsam immer weiter aufkocht, aufsteigt. Und womöglich gäbe es schon auch den einen oder anderen Christen, dem, wenn man ihm ein Schwert geben würde, wahrscheinlich das Gleiche passieren würde wie dem Petrus, als sie seinen Freund und Herrn Jesus Christus damals gefangen nehmen. Und doch sagt Gott zu uns, gebt mir Raum für meinen Zorn, sagt uns Paulus. Die Rache ist mein. Darum soll es heute gehen. Und ich will euch zeigen, dass es auch in dieser Zeit und auch in diesem Thema viel Ermutigung, Hoffnung für unser Leben geben kann. Ich möchte hierfür den Psalm 94 mit euch gemeinsam lesen. Und ihr wisst ja, Psalmen sind gesprochene Gebete mit, ich nenne es mal, musikalischer Untermalung. Und so würde ich das gerne auch lesen. Vielleicht kann der eine oder andere einfach die Augen schließen und einfach zuhören und sich auf den Text einlassen. Ihr könnt auch gerne mitlesen, wenn ihr eine Bibel habt. Aber lasst uns das Bewusstsein haben, jetzt, wenn wir diesen Text lesen, nicht einfach zu lesen und einfach zuzuhören, sondern wirklich in uns zu gehen und zu sagen, ja, das ist ein Gebet, was hier gesprochen wird. Die Worte sind ernst und die sind krass. Die stechen hervor. Und die sprechen aus der Seele dieses Psalmisten. Lasst uns lesen. Psalm 94. Herr, du Gott, dass die Rache ist. Du Gott, dass die Rache ist, der Scheine. Erhebe dich, du Richter der Welt. Vergilt den Hochwertigen, was sie verdienen. Herr, wie lange sollen die Frevler frohlocken? Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Herr, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Weisen. Und sagen, der Herr sieht's nicht und Gott Jakobs beachtet's nicht. Merkt es doch, ihr Narren im Volk. Und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte er nicht sehen? Der die Völker in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt? Aber der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Sie sind nur ein Hauch. Wohl dem, den du, Herr, in Zucht nimmst und lehrst, dem ihn durch dein Gesetz, dass er Geduld habe in bösen Tagen, bis dem Frevler die Grube gegraben ist. Denn der Herr wird sein Volk nicht verstoßen, noch sein Erbe verlassen. Denn Recht muss doch Recht bleiben. Und ihm werden alle frommen Herzen zufallen. Wer steht mir bei, wider die Boshaften? Wer tritt zu mir, wider die Übeltäter? Wenn der Herr mir nicht hülfe, lege ich bald am Orte des Schweigens. Wenn ich sprach, mein Fuß ist gestrauchelt, so hielt mich, Herr, deine Gnade. Ich hatte viel Bekümmernis in meinem Herzen, aber deine Tröstungen erquickten meine Seele. Kann sich mit dir verbünden der Richterstuhl des Verderbens, der Unheilschaft gegen das Gesetz? Sie rotten sich zusammen wider den Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Aber der Herr ist mein Schutz, mein Gott ist der Hort meiner Zuversicht. Und er wird ihnen ihr Unrecht vergelten. Sie um ihrer Bosheit willen vertilgen, der Herr, unser Gott, wird sie vertilgen. Amen. Könnt ihr darunter einen Amen sagen? Ich musste erst mal schlucken, als ich den Text das erste Mal so für mich gelesen habe und mir darüber Gedanken gemacht habe. Und mir überlegt habe, meine Güte, was ist dieser Person widerfahren? Was muss dieser Mensch erlebt haben, dass er solche Worte aus seiner Seele spricht? Es geht um Vergeltung. Und es gibt einen ganz bekannten Satz, der fällt uns allen wahrscheinlich ein. Ich versuche es mal in Hebräisch. Mal schauen, ob es jemand von euch errät. Ein tachat ein, shen tachat shen. Hat es schon jemand mal gehört? Jemand eine Idee, was das heißen könnte? Genau, wer war das? Sehr gut. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein tachat ein, shen tachat shen. Ich glaube, das kann man sich gut merken. Also jetzt könnt ihr alle einen Satz auf Hebräisch sagen. Dieses Thema der Vergeltung und der Rache, also im biblischen Sinne, oder wenn man die etymologische Herkunft dieses Wortes eigentlich bezeichnet oder betrachtet, dann kommt man darauf, dass das im Endeffekt ein und das Gleiche war. Wir haben uns davon ein bisschen weiterentwickelt und gesagt, ja, Rache ist das, was wir Menschen üben, ja, wenn uns etwas Böses widerfährt, und dann rächen wir uns an der anderen Person und geben ihm das Gleiche zurück. Aber im biblischen Sinne ist Rache und Vergeltung ein und das Gleiche. Und der Ursprung, die Herkunft dieses Problems, was sich daraus ergibt, dass es überhaupt notwendig geworden ist, Vergeltung zu üben, ist Ungerechtigkeit. Vergeltung existiert nur wegen Ungerechtigkeit. Es bräuchte keine Vergeltung, wenn immer Gerechtigkeit herrschen würde, wenn alles gerecht zustatten ginge. Der Ursprung findet im Garten Eden statt, so wie du vorhin gesagt hast. Adam und Eva werden vertrieben, weil sie selber entschieden haben, zu sagen, wir entscheiden für uns selbst, was wichtig und falsch ist. Und in diesem Moment entscheiden sie sich gegen Gott, die Sünde kommt in ihr Leben und Gott muss Vergeltung üben. Dieses Muss ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn jemand gerecht ist, muss er Vergeltung üben. Und weil Gott Gerechtigkeit ist, weil er Gerechtigkeit definiert hat, muss er Vergeltung üben. Und er muss Ungerechtigkeit hassen. Und die Bibel, beginnend mit dieser Geschichte, ich meine, wo sind wir, in welchem Kapitel der Bibel befinden wir uns? In einem der ersten. Und es zieht sich durch die gesamte Geschichte bis hin zum Ende der Offenbarung, zieht sich diese Geschichte, wo immer wieder Vergeltung und Rache geübt wird, durch. Und ich war überrascht, ich habe mir mal Gedanken gemacht, wie viele Geschichten fallen euch ein zum Thema Rache und Vergeltung? Es dauert genau eine Generation, da kommt dieses Thema wieder, Kain und Abel. Kain übt Vergeltung an Abel, weil Gott das Opfer Kains nicht anerkennt. Rächt er sich an Abel. Und Gott übt dann auch Vergeltung. Er wird mit einem Mahl versehen und muss durch die Wildernis wandern. Josef, seine Brüder, sie rächen sich an Josef, weil sein Vater ihn mehr mochte als die anderen. Und als Josef die Gelegenheit kriegt, sich zu rächen an seinen Brüdern, weil er nun der zweitmächtigste Mann im ganzen Reich Ägyptens ist, tut er es nicht. Er vergibt ihnen. Geschichte von Vergeltung, die nicht stattfindet. Esau und Jakob. Mensch, was hat Jakob getan? Jakob hat Esau um sein Erbe gebracht. Und später will sich Esau rächen an Jakob und ihn dafür umbringen. Und er flüchtet zu Laban und dort geht die Rachegeschichte genau weiter. Was passiert? Er muss für seine Frau arbeiten, 7 Jahre. Und was macht Laban, sein Onkel? Er gibt ihm zuerst die andere Frau und lässt ihn nochmal weitere 7 Jahre machen. Und was macht Jakob? Jakob rächt sich. Als er später die Herden teilen muss, weil sie zu groß werden und er sich von Laban trennen möchte, wendet er einen Trick an, um die besten Tiere aus den Herden für sich zu gewinnen. David und Saul, eine Geschichte, die voll ist von Rache. Ja, Saul will ständig Rache an David nehmen, der ihm nichts getan hat, weil er von Gott bevorzugt wird. und weil Gott Saul verworfen hat. Die Israeliten üben Vergeltung an Kanaan, als sie einziehen. Gott befiehlt es ihnen. Und Gott übt Vergeltung an Israel, weil sie sündigen und seine Gebote verlassen. Und weil sie schlimmer werden als die gottlosen Völker um sie herum. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Elia. Elia, der Vergeltung übt durch Gottes Hand an Israel. Oder Gott, beziehungsweise, eigentlich muss man es andersrum sagen, Gott übt Vergeltung an Israel durch Elia. Er entzieht ihnen den Regen, 3 Jahre lang regnet es nicht. Und dann gibt es diese tolle Geschichte, wo Elia dieses Wunder vollbringt an diesem Opferaltar, wo das Feuer vom Himmel kommt. Und dann werden die ganzen Baalpriester umgebracht und man feiert und man denkt sich, ja, jetzt beginnt der Umbruch in Israel. Und was passiert? Isabel, die Frau von Ahab, die verfolgt ihn und will ihn umbringen und trachtet ihm nach dem Leben. Und Elia muss in die Wüste fliehen. Simson übt Vergeltung an den Philistern. Die Geschichte der Richter ist voll von Vergeltung. David tötet Goliath nach der Lästerung an ihrem Herrn. Sodom und Gomorra, als das Maß voll war, schickte Gott Feuer vom Himmel. Und es gibt noch viel mehr Geschichten. Es sind nur einige. Ihr merkt schon, die Bibel ist voll von diesem Thema. Es ist ein so relevantes Thema. Und deswegen, Vergeltung existiert, weil es Ungerechtigkeit gibt. Es begann im Garten Eden und es wird erst enden, wenn Gott eines Tages wiederkommt und es zu Ende ist und er Gericht üben wird. Und Gott hat klare Strukturen geschaffen. Er hat Gebote gegeben, um Gerechtigkeit zu schaffen in dieser Welt. Er hat Instanzen geschaffen, die für Gerechtigkeit sorgen sollen, die Vergeltung üben sollen. Und all das soll dazu führen, dass zumindest in dem Maße, in dem es dem imperfekten Menschen möglich ist, auf dieser Welt Gerechtigkeit zu üben und in Gerechtigkeit zu leben. Grenzen sind eben wie das, was wir gerade gehört haben. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war in der damaligen Zeit schon eine Grenze, denn man hat damals für einen Mord 7-mal gemordet als Vergeltung. So ist es damals gelaufen. Es war nicht verhältnismäßig und Gott schafft eine Verhältnismäßigkeit. Und noch etwas anderes ist wichtig. Gnade hebt Vergeltung und Gerechtigkeit nicht auf. Gnade hebt Gerechtigkeit nicht auf. Gnade ist immer ungerecht. Immer. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal auch sportliche Aktivitäten in der Gemeinde hattet. Wir haben früher immer zusammen Volleyball gespielt. Und wir haben mit unserer Nachbarsgemeinde aus Unterschleißheim zusammen, da haben wir immer Volleyball gespielt. Da waren auch ein paar dabei, die konnten es nicht so gut. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir bei Aufschlägen, ja, wenn das nicht so gut klappt, dass der Ball rüberkommt und dann ins Netz geht, dass die halt noch nicht so gut spielen konnten, nochmal durften. Und es war lustig, weil wir haben dann immer gesagt, ja, Gnade, Gnade. Ne? Aber Gnade ist unfair, weil die Mannschaft, die eigentlich besser ist, muss jetzt auf ihren Vorteil sozusagen verzichten. Gnade hebt Gerechtigkeit nicht auf. Es muss dennoch Gerechtigkeit geschehen. Ergo, wenn man das Ganze sich mal zusammen anschaut, Gerechtigkeit ist nichts anderes als gerechte Vergeltung für das, was falsch gelaufen ist. Ein gerechtes Maß, das Gott selber festlegt, weil er Gerechtigkeit definiert. Und die Bibel sagt ganz klar, dass er der Rächer ist. Er ist derjenige, der den Ausgleich schafft. Und wenn wir das in diesem Leben nicht erleben, so wird es am Ende ein Gericht geben, an dem Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Und er gibt diese Macht in Teilen auch schon jetzt eben an gewisse Instanzen, an Gerichte. Damals waren es eben Könige oder Richter, die für dieses Recht sorgen sollten. Doch wir wissen spätestens seit dem Neuen Testament, dass Gott uns noch etwas anderes gesagt hat. Einen Hinweis für den Alltag, dass unser Leitmotiv nicht die Gerechtigkeit sein sollte, nicht, dass wir immer nach Gerechtigkeit streben, sondern dass Liebe unser Leitmotiv sein soll und dass Liebe zudeckt und Liebe auch Ungerechtigkeit in Kauf nimmt. Sie nimmt Ungerechtigkeit auf sich. Das ist das, was der Psalmist am Anfang irgendwie so zum Ausdruck bringt. Er sehnt sich nach Gerechtigkeit. Wo ist deine Gerechtigkeit? Wie lange her müssen wir noch warten, bis du Gerechtigkeit schaffst? Sieh doch hin, sieh, was passiert. Und ich finde, das passt so gut in unsere Zeit, weil ich glaube, der eine oder andere denkt sich auch, es ist ungerecht, was hier in diesem Lande läuft, auch mit Corona und den Dingen, die passieren. Es ist ungerecht, dass so viel Geld ausgegeben wird für Dinge, die vielleicht gar nicht notwendig sind, unseres Erachtens. Ungerecht, dass wir uns nicht versammeln dürfen, dass wir nicht singen dürfen. Und deswegen möchte ich euch heute schon sagen, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass die Menschen, die auch solche Entscheidungen treffen, für diese Entscheidungen in Rechenschaft gezogen werden. Und Gott wird auch dafür Gerechtigkeit üben. In diesem Text gibt es drei Protagonisten. Es gibt dich oder uns, wie auch immer, die Person, der Ungerechtigkeit widerfährt. Es gibt den, der diese Ungerechtigkeit ausübt. Und es gibt Gott, den Richter. Wer bist du in dieser Geschichte? Bist du, sind wir immer die, denen Ungerechtigkeit widerfährt? Oder sind wir vielleicht manchmal auch die, die Ungerechtigkeit üben? Gott gegenüber, aber auch anderen Menschen gegenüber. Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich habe mich gefragt, was bringt die dir, was bringt die uns, wenn ein irreversibler Schaden entsteht? Was ist dann? Wollen wir dann wirklich nur Gerechtigkeit, Ausgleich? Gibt es überhaupt, kann man das überhaupt ausgleichen? Kann man das Leben eines Menschen gegen eine Summe Geld aufwiegen und sagen, ja, für den Schaden, den du jetzt hier erlitten hast, gleichen wir dir das aus mit irgendwie, also ich, in den USA sind es meistens zig Millionen, hier sind es halt ein paar hunderttausend, je nach Rechtsprechung und Schaden. Reicht es aus, dass ein Mörder ins Gefängnis geht für einen Mord, für einen geliebten Menschen, den wir verlieren? Ist das wirklich, würde uns das reichen, wenn wir sagen, ja, das ist gedäst, jetzt ist der Gerechtigkeit genügend. Der Schaden ist da und der Schaden wird nicht wieder gut gemacht. In ganz, ganz vielen Fällen. Und oft sind wir versucht dann, bei kleinen Dingen, die uns im Alltag passieren, oder auch vielleicht große Dinge, ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich schon Ungerechtigkeit erlebt, selber für Gerechtigkeit zu sorgen. Wer verheiratet ist oder Kinder hat, so ist es jetzt in meinem Fall, ich merke ganz oft, wie ich meiner Frau Ungerechtigkeit mit Ungerechtigkeit zurückzahle. Wie ich statt gnädig zu sein, langmütig und das einfach mit Verständnis aufzunehmen, ihr mit derselben Münze zurückgebe. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und das ist nicht richtig. Diese Versuchung kritisiert Paulus auch an den Korinthern. Die Korinther waren so schlimm, die haben dieses Prinzip von der Rache Gottes nicht verstanden. Sie haben Vergeltung unter ihren Geschwistern in der Gemeinde geübt. Paulus schreibt in die Korinther, das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, euch zur Schande muss ich das sagen, ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte, sondern ein Bruder rechtet mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Die ziehen sich, die schleppen sich gegenseitig vor Gerichte, Brüder in Christus, schleppen sich vor Gerichte, klagen sich gegenseitig an, um für Recht zu sorgen. Es ist schon schlimm genug, sagt Paulus, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Und wir merken, dass die biblische Perspektive von Unrecht und Gerechtigkeit eigentlich eine andere ist. Gott ist der Richter, Gott ist der, der für Gerechtigkeit sorgt. Unsere Aufgabe ist es zu lieben. Das ist der Auftrag, den wir haben. Und dieser Psalmist schreibt hier an diese gottlosen Menschen und er sagt, wisst ihr nicht, mit wem ihr es hier zu tun habt? Denkt ihr, dass der die Ohren geschaffen hat, das nicht hört, dass der das Auge gemacht hat, das nicht sieht? Glaubt nicht, lasst euch nicht von dem Irrtum täuschen, dass ihr ungesehen seid, dass all das, was ihr tut, niemand jemals interessiert. Und das gilt auch für sein Volk, das gilt auch für uns. Jeder von uns sündigt und jeder von uns macht Fehler. Und manchmal, glaube ich, sind wir in dieser Versuchung, dass wir annehmen, ach Gott sieht es schon nicht, ach das sieht ja keiner. Die meisten Sünden passieren im Verborgenen. Und Gott sieht alles Gott sieht einfach alles. Und sein Volk hat es schmerzlich zu spüren gekriegt, als sie entsprechend die Gebote Gottes verlassen haben. Und dann schickt Gott fremde Völker, die sie bedrängen. Und irgendwann ist das Maß so übervoll, dass er sie verschleppen lässt. In ein fremdes Land, nach Babylon und nach Assyrien, wo sie lange Zeit leben müssen. Fern von der Heimat, fern vom Tempel, fern von allem, was ihnen lieb und teuer war. In diesem System der Vergeltung, wenn wir selber aktiv werden, dann müssen wir ganz vorsichtig sein, denn es ist meistens Böses mit Bösem. Wie oft vergelten wir wirklich Böses fair, so fair, dass wir sagen würden, ja, das, was ich jetzt hier an Vergeltung geübt habe, das war richtig. Das war das richtige Maß, das war genau das, was jetzt zustünde. Meistens ist es nicht so. Beim Autofahren merkt man es am besten, also ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, aber wenn mich jemand irgendwie bedrängt oder keine Ahnung, dann reagiere ich oft auf dieselbe Art und Weise, die andere Person dann irgendwie, weiß ich, auszubremsen oder keine Ahnung, zu hupen oder zu schimpfen oder was auch immer man da macht. Im echten Leben gibt es so viele Beispiele. Wir vergelten so oft Böses mit Bösem. Und deswegen kann es nicht in unserer Macht liegen, Vergeltung zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und deswegen ist Beispiel, für mich ist immer David so dieses tolle Beispiel, der in dieser Verfolgung die ganze Zeit Gott Raum für Rache lässt. Er sagt, ich werde nicht die Hand an den Gesalbten des Herrn legen. Gott wird ihn richten zu seiner Zeit. Und er versündigt sich nicht. Er versündigt sich nicht an Saul, weil er Gott die Vergeltung ausüben lässt. Und Gott übt Vergeltung. Zu seiner Zeit ist dann Saul auch im Krieg gestorben. Gott hat Vergeltung geübt, auch für das, was Saul David angetan hat. Jetzt, wenn man das alles hört, dann denkt man immer, ja, diese ganzen Menschen, das sind doch alle, das waren jetzt der arme David, ja. Und dabei sind wir alle selber Verbrecher. Wir sind alle selber, jeder, so wie du hier sitzt und so wie du am Bildschirm sitzt, du bist der Verbrecher, der die Vergeltung Gottes verdient. Keiner von uns hier hat einen Anspruch zu sagen, ich habe die Vergeltung Gottes nicht verdient. Ich habe nichts gemacht, was irgendwie falsch und unrecht ist. Und selbst dieser David, ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, selbst dieser David, der jahrelang vor Saul flieht, der jahrelang sich dem enthält und nicht Rache übt, was macht er? Der geht ein Verhältnis mit einer anderen Frau ein, begeht Ehebruch und dann sorgt er selber für in Anführungsstrichen, dafür, dass es nicht rauskommt, indem er diesen treuen Soldaten, den Uria, umbringen lässt. Und dann kommt der Nathan und der Nathan erzählt ihm eine Geschichte von diesem Reichen und dem Armen. Der Reiche hatte viele Schafe, der Arme nur ein einziges. Und der Reiche nimmt das Schaf des Armen, schlachtet es und gibt es seinem Gast zum Essen. Und der Arme hat dieses Schaf geliebt, es war Teil seiner Familie. Und was macht David? David steht auf und sagt, dieser Mann ist ein Mann des Todes. Und Nathan zeigt mit dem Finger auf David und sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann. Du, so wie du heute hier sitzt, du bist der Mann, du bist die Frau, die die Vergeltung und die Strafe Gottes verdient hat. Ich habe das auch verdient. Wir haben das alle verdient. Und deswegen ist diese Spannung so stark, dass es etwas geben muss. Es muss einen Weg geben, wie wir dieser Strafe, dieser Vergeltung Gottes entkommen können. Doch diesen Weg konnte nur ein einziger gehen. Nur einer konnte die Strafe und die Vergeltung ertragen, die notwendig wäre für deine Sünde. Und das war Gott selbst. Gott selbst. Was sagt dieses ganze Thema der Vergeltung, der Rache, des Ausgleichs über Gott eigentlich aus? Ich habe vorhin gesagt, dass es Schaden gibt, der nicht wiedergutmachbar ist. Schaden, der einfach bleibt. Mord, Krankheit, Unfälle, Zähl auf, was du willst. Es gibt so viele Dinge, die nicht reparabel sind, die man nicht wieder gut machen kann. Mit denen muss man leben. Es ist ungerecht, unfair. Weil egal, was der Staat oder wer auch immer für Gerechtigkeit sorgt, egal, was da passiert, es macht den Schaden nicht wieder gut. Und was nützt uns am Ende die Gerechtigkeit ohne Wiedergutmachung? Was bringt uns das alles? Es gibt nur wenig Befriedigung. Wenn man sich so Umfragen anschaut, wo Familien irgendwie in den USA zum Beispiel, selbst bei den Todesstrafen, ja, wo man sagen kann, okay, der hat jetzt wirklich die gerechte Strafe, er hat gemordet und dafür ist er selber, wurde er jetzt umgebracht. Auch das gibt dir nicht die Befriedigung. Warum? Weil dein Mensch, der Mensch, den du geliebt hast, nicht zurückkommt. Aber lass uns mal ein Gedankenspiel machen. Einfach nur so. Stell dir mal vor, jemand klaut dir 1.000 Euro. Und am nächsten Tag kommt ein anderer und sagt dir, hey, ich kenne dich zwar nicht, aber ich habe mir jetzt gedacht, ich schenke dir 1 Million. Würden dich dann die 1.000 Euro noch wirklich jucken? Wäre dir das denn noch wichtig? Du bist, 1.000 Euro, was sind schon 1.000 Euro? Ich brauche keine 1.000 Euro, ich habe jetzt 1 Million. Vollkommen egal, es würde dich nicht mehr schmerzen. Es wäre dir ganz egal. Obwohl Ungerechtigkeit passiert ist. Obwohl dir Ungerechtigkeit widerfahren ist, würden wir wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, die meisten von uns, auf einen Ausgleich wahrscheinlich sogar verzichten. Naja, das ist den Aufwand gar nicht wert. Und das ist genau das, was Jesus uns eigentlich in den Seligpreisungen auch sagt. Er sagt, selig sind die, denen Ungerechtigkeit widerfährt. Selig sind die, die leiden. Die Armen, die Schwachen. Selig sind sie. Denn sie werden mehr empfangen als das, was sie hier erleiden müssen. Es ist so extrem. Ich meine, Jesus fordert uns auf, quasi uns über die Ungerechtigkeit dieser Welt in Teilen sogar zu freuen. Er sagt, freut euch, wenn ihr verfolgt werdet, um meines Namens willen. Das, keine Ahnung, aber das ist, wenn ich mir das so vorstelle, wenn ich vor einem Haus sitze und ich sehe den Räuber, der da jetzt gerade einbrechen will, und ich freue mich drüber, dass der jetzt bei mir einbricht. Ich freue mich darauf, dass der das jetzt macht. Das ist so radikal anders zu denken, als das, was wir in der Regel praktizieren, als das, was uns die Welt zeigt, wie wir denken sollen. Wir haben nicht nur einen gerechten Richter, wir haben auch einen mächtigen und liebenden Gott. Und zwar einen Gott, der Wiedergutmachung, Wiederherstellung leisten kann. In dieser ganzen Thematik ist es für mich das Wichtigste und das, was mir am meisten Hoffnung schenkt, dass mein Gott so mächtig ist, dass er alles wiedergutmachen kann, alles wiederherstellen kann. Zu seiner Zeit und zu seinen Bedingungen, ja. Und das ist seine Zusage an uns. In Jesaja 65 gibt Gott uns einen Einblick in das, was eines Tages sein wird. Er sagt, eine neue Zeit bricht an. So spricht der Herr, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Die alte Welt, an die wird niemand mehr denken. Was früher einmal war, das wird nicht mehr sein. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich tue. Jerusalem will ich zu einem Ort der Freude machen und die Menschen darin umgeben mit Glück. Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk glücklich sein. Alles weinen und alles klagen will dann verstummen. Es ist die Hoffnung, dass eines Tages Gott alles wiederherstellen wird. Dieses Happy End, was wir uns alle wünschen. Und dann ist es wirklich die Frage, die man sich stellen muss. Ist es dann wirklich wert, auf Vergeltung zu pochen, auf Gerechtigkeit? Ist es wirklich das, wonach wir in diesem Leben streben sollten? Wenn wir wissen, was uns erwartet, wenn wir wissen, was Gott uns versprochen hat. Und ich wünschte, ich könnte hier einen Schlussstrich ziehen und sagen, ja, jetzt ist Ende, das war's, genau so ist es. Aber es gibt noch einen wichtigen Aspekt, den muss man berücksichtigen. Unabhängig davon, ob du jetzt an Christus glaubst oder nicht. Damit Wiedergutmachung geschehen kann, muss jemand für den Schaden aufkommen. Gott ist gerecht und Gott muss Vergeltung üben, weil Ungerechtigkeit geschehen ist, muss Vergeltung geübt werden. Aber wer soll für den Schaden aufkommen? Also in unserem Leben ist es so, wenn jemand in dein Haus einbricht und dir was stiehlt, dann gibt es zwei Optionen. Entweder du kennst den Verbrecher oder man findet den, ja, dann muss er diesen Schaden wieder gut machen. Nehmen wir mal, bleiben wir bei diesen 1000 Euro. So. Oder wenn man ihn nicht findet, musst du selber für diesen Schaden aufkommen. Das heißt, du bleibst drauf sitzen. Ja, hast Pech gehabt. Da kommt, außer du hast eine Versicherung. Okay, gut, wenn du eine Versicherung hast, Glück gehabt. Aber in der Regel sagen wir jetzt mal, irgendjemand muss ja für diesen Schaden aufkommen. Also entweder bist du das oder es ist der Räuber. An dieser Stelle will ich euch nochmal alle ganz herzlich in der Verbrecherfraktion willkommen heißen, ja? Denn ihr seid diese Räuber. Ich bin dieser Räuber. Und irgendjemand muss diesen Schaden begleichen. Wer soll das machen? Wer kann das überhaupt? Denn die Wahrheit ist die, und das sagt die Bibel ganz klar, keiner von uns kann diesen Schaden begleichen. Keiner. Wir sind nicht dazu in der Lage. Wir haben es getan, wir haben verbrochen, wir haben gesündigt und wir sind schuldig geworden. Und niemand von uns kann diesen Schaden begleichen. Aber Gott muss Vergeltung üben. Gott muss gerecht bleiben. Also bleibt dir nichts anderes übrig, als für alle Ewigkeit in die Hölle und in die ewige Verdammnis zu gehen. Dort, wo Gott nicht ist. Gott kann nicht mit Ungerechtigkeit zusammen sein, weil er Gerechtigkeit ist. Das ist die Strafe. Das ist der Lohn deiner Taten. Und es ist gut, dass es hier nicht endet. Dass hier nicht Schluss ist. Denn was macht Gott? Und das ist so unfassbar, ja, umgekehrt wie das, was man sonst denken würde. Normalerweise würdest du den Verbrecher bestrafen für das, was er getan hat, weil er ist schuldig. Und was macht Gott? Gott kennt den Verbrecher. Du bist der Verbrecher, Gott kennt dich. Und er nimmt die Schuld freiwillig auf sich. Und nicht nur das. Er geht noch einen Schritt weiter und sagt, ich gebe dir die 1000 Euro, die du mir quasi gestohlen hast, damit du sie mir wiedergeben kannst. Verrückt. Er geht einen Schritt weiter und sagt nicht nur, okay, einfach erlassen. Warum? Weil einfach erlassen ist ungerecht. Gnade ist ungerecht. Gott muss aber gerecht sein. Jemand muss für deine Strafe bezahlen. Und deswegen erniedrigt sich Gott selber, kommt in Gestalt eines Menschen als Jesus Christus auf diese Erde und stirbt den Tod, den du hättest erleiden müssen. Stirbt für dich am Kreuz und nimmt die Schuld auf sich und schafft Wiedergutmachung. Das ist das, was ich euch weitergeben möchte. Der Preis für Wiedergutmachung ist Vergeltung. Das ist der Preis der Wiedergutmachung. Damit wir eines Tages mit Christus vereint sein können, damit wir diese Prophezeiungen und diese Hoffnung in Anspruch nehmen können, musste jemand bezahlen. Christus hat am Kreuz vergolten. Und deswegen dieser Spruch, dieser Satz, die Rache ist mein, ich übe Vergeltung, sagt Gott, ist zweiseitig, ist wie eine Münze mit einer Kehrseite, weil Gott hat schon vergolten. Er hat am Kreuz für alles vergolten, was diese Erde je an bösen Taten vollbringen wird. Und jeder von uns kann das in Anspruch nehmen. Jeder. Nur es gibt Menschen, die das nicht wollen. Aber jeder könnte es. Gott hat vergolten. Er übt Vergeltung, aber er hat schon vergolten. Und es hilft uns, in dieser ungerechten Welt in Liebe zu leben und mit Liebe auf die Menschen zu gucken, die uns Böses wollen. Unsere Feinde zu lieben, das ist das, was Jesus uns aufträgt. Warum? Weil er selber seine Feinde geliebt hat. Er ist nicht für seine Freunde gestorben, liebe Geschwister. Er ist für seine Feinde gestorben. Du warst nicht sein Freund, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Du warst sein Feind. Und dann, als wenn das noch nicht genug wäre, sagt er, ich mache euch noch zu meinen Erben. Ihr seid jetzt meine Kinder und ihr werdet Erben meines Reiches sein. Ihr werdet mit mir herrschen in alle Ewigkeit und für alle Ewigkeit bei mir sein. Überlegt euch das mal, vielleicht das nächste Mal, wenn euch jemand Unrecht tut, ob ihr den auch noch zum Erben ernennen könntet. Wie radikal diese, es ist unglaublich. Diese Liebe ist nicht begreifbar. Es ist nicht begreifbar für mich, wie man Menschen, Feinde, so sehr liebt, dass man für sie stirbt und dass man dann auch noch sagt, ich bin nicht nur für dich gestorben, ich habe nicht nur den Preis deiner Schuld bezahlt, ich mache dich auch noch zum Erben. All das verspricht uns unser Herr. Aber, wenn du das nicht glaubst, wenn du das nicht glaubst, gibt es für dich nur die reine Vergeltung deiner Schuld. Wenn du an Jesus Christus, den Erlöser, nicht glaubst, hast du keinen Anteil an all dem. Dann bleibt dir nur der Teil, in die Bibel ganz klar, die Vergeltung für die Schuld, die du aufgetragen hast. Und ich habe mir mal ausgerechnet, es gibt ja so Theorien, wie oft wir am Tag lügen, ja, wie viele Sünden sind denn das eigentlich? Nur falls jemand mal denkt, hier, er könnte es doch irgendwie ausgleichen. Es gibt da so Theorien, weiß nicht, manche sagen, Wissenschaftler haben es mal irgendwie erforscht, manche sagen, es sind 25 Mal am Tag, es gibt auch welche, die sagen sogar bis zu 200 Mal am Tag. So. Vielleicht seid ihr super gut und ihr lügt wirklich nur 5 Mal am Tag oder 10 Mal. Rechnet euch das mal aus. 10 mal 365 Tage im Jahr, mal 80 Jahre grob über den Daumen geschätzt. Da sind wir irgendwo, also ich habe es mal ausgerechnet mit 25, glaube ich, da waren wir bei 800.000 Lügen. Lügen, das ist nur eine von vielen, 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 vielen Sünden. Wie groß der Berg unserer Schuld eigentlich ist, das ist uns gar nicht bewusst. Das wird uns, glaube ich, erst bewusst, wenn wir die Herrlichkeit Gottes eines Tages sehen, dann werden wir wahrscheinlich erdrückt von dieser Last, dass wir, wie schlimm wir eigentlich sind. Diese Erkenntnis, die Petrus hatte, als er im Boot mit Jesus sitzt und feststellt, Gott, dieser Mann ist Gott. Geh von mir. Geh weg von mir, o Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Erst wenn wir uns selber mit Jesus vergleichen, stellen wir fest, wie sündig wir eigentlich sind, wie groß die Schuld ist, die wir aufbauen im Laufe unseres Lebens. Deswegen kann kein Mensch diese Schuld jemals abtragen. Es geht nicht. Nur Jesus Christus kann vergelten. Ich möchte zum Schluss kommen. Drei Dinge möchte ich, dass ihr euch unbedingt mitnehmt. Habt Vertrauen darauf, dass Gott aus Ungerechtigkeit Gutes hervorbringen kann. Das ist wahr. Gott wird, und wenn du es in diesem Leben nicht erlebst, wird es eines Tages für dich klar werden. Wir können nicht alles sehen, so wie Hiob auch nicht alles sehen konnte, warum ihm die Dinge widerfahren sind, die ihm widerfahren sind. Es war ungerecht. Aber habt Vertrauen, dass Gott alles zum Guten bringt, alles zum Guten wendet. Und er bringt aus Ungerechtigkeit Gutes hervor. Josef ist so ein tolles Beispiel einfach dafür. Wir sollten uns immer bewusst sein, auch wenn uns Ungerechtigkeit widerfährt, dass wir selber Verbrecher sind, die Vergeltung verdienen. Die Vergeltung verdienen, die den Zorn Gottes verdienen. Und dass Gott immer noch gerecht ist und dafür jemand anders büßen musste. Dass diese Vergeltung nicht einfach erlassen wurde, nicht einfach gesagt, wir verzichten auf die Vergeltung, sondern für die Vergeltung musste Christus am Kreuz sein Blut vergießen. Lass uns das immer bewusst sein, weil ich glaube, es kommt schon oft vor, dass wir einfach in uns dieses Verlangen haben, auszugleichen. Zu sagen, das ist so unfair, was mir widerfährt. Ein ganz bekannter Architekt und Dichter, Bauingenieur, Erhard Horst Ballermann, Bellermann, vielleicht kennt ihn jemand, der hat mal gesagt, mit einer Retourkutsche kommt man nur selten ans Ziel. Fand ich ganz treffend. Mit der Retourkutsche kommt ihr nur selten ans Ziel. Und der letzte Punkt, den wir unbedingt im Gedächtnis behalten sollten, dass wir ganz getrost und ohne viel Sorge darauf vertrauen können, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Gott schafft Gerechtigkeit, weil er ist gerecht. Er kann gar nicht anders. Er muss für Gerechtigkeit sorgen und das wird er. Zu seiner Zeit. Vielleicht nicht heute und auch nicht morgen. Aber zu seiner Zeit wird er Gerechtigkeit schaffen. Amen.
Wir hoffen, die Predigt hat dir weitergeholfen. unter www.efg-erding.de kannst du gerne einen Kommentar schreiben oder Fragen stellen. Wir antworten dir gerne. Gott segne dich.